Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München, kurz AKM. Mein Name ist Daniela Arno und ich treffe heute Christine Bronner, die Stifterin und Geschäftsführerin des AKM. Hallo Christine.
Hallo liebe Daniela.
Christine, wir wollen heute gemeinsam über die Herausforderungen sprechen in diesen Zeiten für euch im Hospiz. Da gibt es 2 Jahre Pandemie, die hinter euch liegen und nun ist auch noch der Krieg in der Ukraine ausgebrochen, dazugekommen. Vielleicht zunächst die Frage, wie ging es euch denn Anfang des Jahres mit 2 Jahren Pandemie? Was hat das denn schon für euch bedeutet in eurer Arbeit?
Also allein die Pandemie hat tief eingegriffen, weil wir natürlich ganz anders ausgerüstet sein müssen, um noch unsere regelmäßigen Besuche in den Familien zu realisieren. Ja, und auch mussten wir darauf achten, dass unsere Mitarbeiter jetzt alle geimpft sind. Wir haben ein eigenes Pandemie-Team. Wir haben jede Menge Ausrüstung erworben. Wir haben einen Mehrkostenaufwand von fast 250.000 Euro insgesamt, alles in allem seit den 2 Jahren. Und da haben wir eigentlich keine nennenswerte Unterstützung dafür bekommen. Im Gegenteil, von den Krankenkassen eher weniger und so insgesamt vom Staat gar nicht und ein bisschen was von den Sternstunden, um zu kompensieren. Aber ich muss echt sagen, einerseits die finanzielle Belastung, andererseits die angespannte wirtschaftliche Lage, das schwankt ja jetzt mit dem Krieg ja noch viel mehr, zeigt sich dann auch im Fundraising, macht also diese Mehrkosten nicht gerade einfacher für uns, sie zu bewältigen. Und natürlich, es geht das auch aufs Gemüt, wenn man ständig von oben bis unten eingewickelt in die Familien reingeht, weil man eben auch Corona-Familien betreut und weil man ständig Sorge hat, man könnte irgendeine Ansteckung in diese hochvulnerablen Gruppen hineintragen. Das ist ja, also es ist einfach ein großer Stress. Und das merke ich meinen Leuten schon an, es ist eine gewisse Erschöpfung da. Also den Krieg haben wir jetzt echt nicht auch noch obendrauf gebraucht. Also ich merke so wie bei meinen Mitarbeitern so der Wunsch, da ist mal jetzt in Erholung kommen, mal Luft holen. Die haben sich toll geschlagen, haben alle super gearbeitet. Aber Corona hat eigentlich schon mal gereicht, gerade im Gesundheitswesen.
Das heißt, ihr habt 2 Jahre wirklich unter schwierigen Bedingungen gearbeitet. Du hast es gerade gesagt, finanziell war es schwierig, weil ihr auch Geräte anschaffen musstet, um Teams schalten zu machen und so weiter. Und ihr hattet eben auch einfach emotional die andere Situation. Ihr konntet weniger nah ran, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Familien. So habe ich es verstanden. Was ist dein Gefühl? Was hat sich auch in den Familien verändert? Wie ist da die Lage anders jetzt nach 2 Jahren Pandemie?
Also uns fiel auf, dass natürlich gerade über die Lockdowns die Spannungen in der Familie zunahmen und die Sorgen und die Ängste sind natürlich gewachsen, weil zu der Angst vor der Erkrankung selber, die ja an und für sich schon ausreicht, um so eine Familie zu terrorisieren, kam halt jetzt Corona noch dazu. Und das war für die Familien schon sehr belastend bis jetzt. Und es ist ja jetzt nicht so, als ob das vorbei wäre. Wir haben jetzt zunehmend Mitarbeiterprobleme und Ausfälle und auch in den Familien schwierige Situationen, weil die Leute mehrere Tage mit 40 Fieber flach liegen, sich anstecken. Und also folglich ist es immer noch nicht entspannt und wir würden uns etwas mehr Sicherheitsverhalten von der Regierung schon wünschen. Wir werden gerade so alleingelassen mit der Situation, auch mit der Impfpflicht. Ja, da kontrolliert dann keiner, aber wir müssen es trotzdem machen, weil wir haften sonst. Also wir fühlen uns von allen Seiten so ein bisschen auf uns selbst zurückgeworfen nach 2 echt anstrengenden Jahren. Und dazu, wie gesagt, jetzt noch dieser Entsetz, dieses Massaker in der Ukraine, was uns halt auch in die Hilfssituation gebracht hat, in die Notwendigkeit.
Was hat das konkret für euch bedeutet? Was habt ihr seit dem Ausbruch des Krieges getan als Stiftung?
Ja, erstaunlich viel in der kurzen Zeit. Wir haben jetzt schon das 3. Wochenende Familien aus der Ukraine geborgen, aus Kiew, aus Mariupol, wo sie nicht überall herkamen. Teilweise sind wir mit Bussen gefahren und haben sie selbst an der Grenze abgeholt, nicht in der Ukraine, sondern dann an der deutschen Grenze. Teilweise haben wir sie dann mit Organisationen zusammengearbeitet, die sich an uns gewandt haben, die sie selbst raus, ihnen geholfen haben, rausgelenkt haben eigentlich. Gerade letztes Wochenende war eine Odyssee mit einem wirklich schwer hirntumorerkrankten kleinen Mädchen und seiner Mama, die waren über 2 Wochen in Mariupol eingeschlossen. Die hatte keine Behandlung mehr, die hatten kein Wasser, keinen Strom, kein gar nichts. Gezeichnet wirklich von diesen traumatischen Zuständen. Und da kam der Hilferuf von einer Organisation, die dann gesagt hat, helft ihr uns, könnt ihr uns einen Platz in der Klinik organisieren? Und ja, wir sind seit Beginn aufgrund dieser Evakuierungsmaßnahmen busweise mit den onkologischen Kindernetzwerken in Deutschland und insbesondere in Bayern verbunden, arbeiten da ganz eng, insbesondere mit Erlangen und mit der TU München zusammen. Und so konnten wir auch dieses kleine Mädchen bergen und haben sie dann zusammen mit der Organisation am Ende in Augsburg unterbringen können. Vielen Dank noch an den Professor Frühwald bei der Gelegenheit. Man muss wirklich sagen, der Professor Metzler, die Frau Dr. Teichert, der Professor Frühwald, alle, auch der Professor Schlegel, für den wir in Würzburg unterwegs waren, alle waren sie jederzeit erreichbar für uns. Es muss rund um die Uhr, teilweise auch noch die Ehefrauen. Also damit wir das auf die Reihe kriegen und die Kinder gut versorgt und verteilt werden auf die Kliniken. Also in dem Fall war es nur ein Kind, aber es musste halt jemand Platz haben. Und das Problem ist, die Kliniken stehen auch unter Druck, weil das Personal ist krank. Dadurch haben die nicht so viele Plätze und gleichzeitig mehr Notfälle als sonst, auch durch die Ukraine, die von allen Seiten auf sie hereinbrechen. Schwierige Situation und schwierig vor allen Dingen für die Menschen aus der Ukraine.
Wie viele Kinder konntet ihr da jetzt vermitteln schon?
Ungefähr 15. Mit ihren Familien, weil es ging ja vor allen Dingen jetzt um krebskranke Kinder. Gleichzeitig helfen wir auch einer anderen Hilfsorganisation, wie der HOPE heißt die. Die fahren in die Ukraine und versorgen dort Patienten mit spinaler Muskelatrophie im Zentrum in Lviv und in den Karpaten, dann ambulant. Und denen gehen natürlich die Sondennahrung aus, Verbandsmaterial, was weiß ich, Medikamente. Und da haben wir mit unserem Netzwerk das also besorgt und dann, wir haben es gelagert, die haben sich das dann geholt und die fahren regelmäßig in die Ukraine. Das heißt, auch sowas machen wir, dass wir da helfen. Und zusätzlich zu dem sind unsere Kriseninterventionstelefone freigeschaltet für alle, die jetzt wirklich ultrabelastet sind, weil das geht schon an die Psyche nach 2 Jahren Corona, jetzt auch noch dieser entsetzliche und sehr bedrohliche Krieg mit einem Putin, der offensichtlich irgendwie jede Bodenhaftung verloren hat und durchdreht. Ich habe keine Ahnung, was den antreibt. Das macht den Menschen zu Recht Angst. Das macht auch uns Angst. Also uns tut es gut, dass wir helfen können. Ich glaube, noch schlimmer ist es, die ganze Zeit ohnmächtig zusehen zu müssen.
Ja, was viele, glaube ich, so empfinden, die können gerne spenden bei euch, da kommen wir später noch dazu. Aber zunächst nochmal zu den 15 Kindern, die ihr jetzt auch vermitteln konntet. Wie geht es den Familien? Du hast es ja gerade gesagt, die Familien sind ja eh schon belastet durch die Krankheit, dann durch Corona und jetzt noch dieser Krieg. Wie geht es diesen Familien? Kommen die Kinder alleine? Kommen die mit Müttern und oder Vätern?
Also die Väter müssen alle drin bleiben in der Ukraine, die kommen nicht raus. Wir hatten einen einzigen Vater und der war alleinerziehend, da gibt es die Mama nicht mehr. Und ansonsten nur die Mütter oder ein Großvater auch mal. Ein Großvater war dabei, aber sonst keine Männer, immer nur Mütter mit Kindern und davon teilweise auch Geschwisterkinder eben. Aber
Das heißt aber, bedingt werden diese Familien auch gerade zerrissen.
Komplett,
unter diesen grauenvollen Umständen. Ganz banal sprachlich, wie funktioniert das?
Wir haben Gott sei Dank mehrere Dolmetscher an der Hand. Das Busunternehmen hat eine eigene Dolmetscherin, die ganz toll geholfen hat.
Also ihr habt ein Busunternehmen an eurer Seite?
Ja, der fährt für uns und der hat auch noch eine Dolmetscherin. Der fährt auch bezahlt. Das sammeln wir Spenden ein dafür. Das war mir ein Anliegen, weil mit so schwerkranken Kindern und ihren Müttern und Geschwistern zu fahren, das ist eine ganz hohe Verantwortung. Wenn da was passiert, dann muss die Haftungsfrage geklärt sein. Und darum war es mir extrem wichtig, dass das nicht auf rein ehrenamtlicher Basis stattfindet. Die schreiben eh nicht alles auf. Also die Hälfte davon findet eh immer noch ehrenamtlich statt. Aber es muss wenigstens ein Anteil Haftungsrisiko weggepackt sein, versicherungstechnisch. Das geht nur, wenn die Leute dann hauptamtlich arbeiten. So ein Kind kann dekompensieren, da kann so viel schieflaufen im Bus, der kann einen Unfall bauen. Also das Risiko, dann die Frage zu klären, wer ist zuständig, wenn jemand ehrenamtlich tätig ist, ist bei uns zu groß, ehrlich gesagt, in der Situation.
Und das heißt aber, ihr habt eben dann eine Übersetzerin, die euch ein bisschen hilft. Aber wie ist es dann in den Kliniken? Wie könnt ihr dann auch noch helfen, wenn die in den Kliniken sind? Und wie funktioniert es da dann sprachlich auch?
Also wir arbeiten noch mit einer Organisation, einer russischen übrigens, die ukrainische Kinder jetzt rettet, zusammen, die hier in Deutschland ihren Sitz hat und darum schon immer kämpft, dass schwerkranke Kinder woanders Behandlung bekommen, in der Weltgeschichte rumgefahren ist, aber halt jetzt gezielt ukrainische Kinder rettet, vor ihrem eigenen Präsidenten, um es genau zu sagen.
Was ein schönes Symbol in diesem ganzen Drama ist.
Ja. Und ich habe auch gefragt, ob sie nicht mal Angst haben, dass der dass sie gefunden werden gewissermaßen, aber die fühlen sich hier sicher. Also so viel auch zu unserem Land, sie fühlen sich sicher hier und sagen, nee, sie machen das und außerdem, sie lassen sich doch nicht vom Helfen abbringen. Also unglaublich, auch sehr mutig in der Situation und sehr effizient. Und die sind auch verteilt über Deutschland. Und wenn es echt Probleme gibt und keine Angehörigen da sind, die helfen können mit Übersetzen und auch in der Klinik Notermann ist, dann kommen die auch und helfen mal zu übersetzen. Das ist orthodoxe Diakonie. Die helfen quer durch Weißrussland, Russland, Georgien und eben auch der Ukraine, jetzt gezielt Ukraine.
Weit tragender als das Thema Sprache, was aber auch wichtig ist, ist ja noch einfach wirklich das Thema Gesundheit und auch psychische Gesundheit und Belastung. Wie gut versorgt sind die Mütter? Es sind ja vorrangig Mütter, hast du gesagt. Wie gut versorgt sind die? Können die im Krankenhaus sein mit ihren Kindern oder müssen die extern wohnen?
Also die Kliniken machen eine ganz tolle Arbeit. Ich muss sagen, Hut ab vor diesen Kliniken. Die haben sogar in der Corona-Zeit jetzt die Geschwister noch mit aufgenommen und den Opa untergebracht. Also wirklich, die sind rührend. Die kümmern sich so liebevoll. Also ich weiß immer, wenn die Kinder dann ankommen, ist es ja eh schlimm genug, da geht die Chemo los und was weiß ich, weil das war ja alles unterbrochen. Jetzt umso wichtiger, dass es gleich wieder weitergeht. Was ja wieder eine Tortur ist für die ohnehin schon gepeinigten kleinen Kerlchen. Und ich muss ehrlich sagen, die Kliniken machen einen Mega-Job. Die versorgen die Mütter, die versorgen die Geschwister und ja, sorgen auch gleich für die Finanzierung, übernehmen. Und du weißt, sie sind gut aufgehoben. Das ist schon schön. Die machen ihre Elternzimmer frei und so. Es ist einfach super.
Nichtsdestotrotz haben wir von dir jetzt was gehört, wo klar wird, das ist eine unglaubliche Belastung. Wie gesagt, aus der Corona-Zeit kommen, die ja noch andauert, wie du zu Recht sagst. Und dann noch der Krieg und auch wirklich die Belastung, die bei euch dann auch dabei ist. Wie sehr hat sich auch dein Alltag verändert?
Also mein Alltag hat sich jetzt nicht maßgeblich verändert, weil ich immer rund um die Uhr irgendwie im Einsatz bin mit meiner Tätigkeit, weil meine Mitarbeiter mich ja auch erreichen müssen, wenn es irgendwo brennt oder so. Aber es ist noch mehr Arbeit geworden. Also ich arbeite jetzt am Wochenende, habe jetzt 3 Wochenenden durchgearbeitet, wo ich halt dann im Hintergrund war und betreut habe und logistisch organisiert habe, was weiß ich, in Görlitz ungefähr jedes Hotel abgeklappert habe, um Leute da unterzubringen. Und so ging das halt jetzt die letzten Wochenenden. Ja.
Wenn ich dich jetzt frage, was brauchst du oder was braucht ihr im AKM eigentlich gerade, was wäre das? Also welche Unterstützung bräuchtet ihr? Du hast vorhin schon gesagt Finanzen, aber wenn jetzt irgendjemand uns hier zuhört, zu sagen, wie kann man helfen?
Also uns kann man vor allen Dingen durch finanzielle Unterstützung helfen, weil unser Team ist hochprofessionell. Vom Team her haben sich 25 von unseren, also ein Viertel unserer Mitarbeiter freiwillig gemeldet, um zu helfen. Und die machen da auch gerne mit. Was wir noch brauchen, sind Übersetzer, weil dann können wir den Kliniken da helfen. Und das Dritte, was wir brauchen, ist Wohnraum, weil die werden ja irgendwann entlassen, die Familien, sodass wir den Kliniken in ganz Bayern sagen können, da habt ihr was und da habt ihr was. Und die sich dann nicht mühsam auf die Suche machen müssen oder diese schwerkranken Kinder dann womöglich in für sie nicht geeignete Wohnbedingungen untergebracht werden. Das sind so die Dinge. Oder auch mal einen schönen Rollstuhl, wo die Kasse vielleicht nicht so zahlt, aber der dann wenigstens so ein Kinderherz zum Leuchten bringt, weil er schön bunt ist und was weiß ich, beklebt werden kann. Wenigstens so kleine Highlights, ja.
Aber wenn du sagst, Wohnraum, einer, der auch dafür geeignet ist, was muss man dabei bedenken?
Barrierefrei oder eben Erdgeschoss zum Beispiel, weil oder Aufzug barrierefrei, also dass man mit dem Rollstuhl rauf und runter kommt. Das sind so Sachen, die wichtig sind. Und ansonsten, ja, in der Regel ist es eine Mama mit 1 bis 2 Kindern im Moment, die wir unterzubringen haben. Die größte Menge waren 4 Personen, ein Opa, eine Mama und 2 Kinder, wovon 1 schwer krank war. Und dann wäre es natürlich wichtig, dass der Wohnraum nicht allzu weit weg ist von den Kliniken. Aber auch hier haben wir schon tolle Angebote. Es hat zum Beispiel in Niederbayern sich eine Pension gemeldet. Die würde uns die ganze Pension zur Verfügung stellen, samt der Küche und allem. Die würden das jetzt alles zur Verfügung stellen über unbefristete Zeit, damit die Familien da erstmal unterkommen. Aber jetzt haben wir natürlich nicht alle in Niederbayern. Wir betreuen auf jeden Fall im Hintergrund, wenn es in unseren Regionen ist, und helfen gerne mit. Ich würde auf jeden Fall dafür sorgen, dass dann jemand dabei ist, der guckt, wie es auch denen geht, die die Familie aufnehmen oder mit betreuen, sodass solche Familien dann nicht überfordert sind.
Man merkt, wie engagiert du da bei der Sache bist. Und das bist du ja mittlerweile schon 16 Jahre, mindestens, nee, schon 17, 18 Jahre fast, ja. Die du so engagierst bei dieser Sache bist. Wie viel Kraft würde es dir geben, wenn ich jetzt sage, nach unserem Gespräch werden ganz viele Leute ganz viel spenden?
Es würde mir extrem viel helfen, weil es viel von den Sorgen nimmt, wie wir das alles schaffen sollen. Damit wache ich auf und damit schlafe ich ein mit der Sorge tatsächlich.
Also diese Sorge könnten wir nehmen, wenn wir hiermit und auf anderen Wegen einfach viele Spenden für euch bekommen. Sag uns, wie es geht. Was muss man machen, um für euch richtig zu spenden?
Also eigentlich ganz einfach auf www.kinderhospiz-münchen.de gehen und unter Spenden den Button, und dann wird man durchgeführt. Das ist ganz einfach eigentlich. Also spenden kann jeder.
Was war denn zum Abschluss deine schönste Situation mit Kindern, mit deren Eltern in der letzten Zeit, die dich auch weiter antreibt?
Ich glaube, das letzte Wochenende, es waren so zwei Situationen. Einmal hat die kleine Maria Freundschaft mit unserer Barbara geschlossen, und das hat mich so gerührt, dieses Bild. Und dann kam sie ja eben auch ins Hauner nach München, sodass die auch in Kontakt bleiben können.
Darf ich fragen, wer ist Maria und wer ist Barbara?
Barbara ist eine Krankenschwester von uns, die bei uns in der Nachsorge arbeitet. Und die Maria ist eins der kleinen Mäuse gewesen, die wir das erste Wochenende über Bayern verteilt haben. Und die kam eben ins Hauner, die kleine Motte. Und die hat die Barbara so ins Herz geschlossen. So ein süßes Kind. Und jetzt kann die Barbara sie halt auch besuchen. Das war so das große Glück, weil das haben natürlich die Ärzte entschieden, wer gerade welche Studie macht. Und die verteilen ja nach dem Sinn und nach der bestmöglichen Hilfe. Das machen die wirklich toll. Und die andere Situation war jetzt die Thoma, dass sie nach Augsburg gekommen ist. Das war so aufregend, weil ich hatte am Samstag noch wirklich Angst, dass sie nicht rauskommen aus der Ukraine. Das war eine Odyssee, bis sie endlich rauskam. Und dann hat ihnen irgendeine gute Seele einen Flug bezahlt. Und dadurch kamen sie dann am Sonntag schon nach Memmingen. Und das war eben einfach, ja, da war ich sehr erleichtert, muss ich gestehen.
Also da spielt auch viel Liebe und Leidenschaft mit rein in eure Arbeit, und die trägt euch. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, Christine, und viel Kraft weiterhin. Alles, alles Gute.
Vielen Dank.